NZZ Geopolitik.
So klang das 2019, also vor 6 Jahren.
President Trump has not punished senior Saudi leaders. Would you?
Yes. And I said it at the time.
Der damalige US-Präsident Joe Biden machte klar, dass die USA mit den Saudis nichts mehr zu tun haben wollen. Und er erklärt Saudi-Arabien zum Paria unter den Nationen. Heute klingt das komplett anders.
And we begin with the diplomatic talks between US and Russian officials in Saudi Arabia.
Vor 2 Wochen trafen sich in Riyadh, der Hauptstadt Saudi-Arabiens, die beiden rivalisierenden Supermächte USA und Russland und setzten sich zusammen, um über ein Ende des Ukraine-Kriegs zu beraten.
Top US officials arrive in Riyadh.
Mr. Rubio und sein russischer Kollege Lavrov haben sich in Saudi-Arabien getroffen.
The Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman.
Die Saudis, die konnten in der Rolle der Gastgeber glänzen. In schmucken Sälen baten sie die ranghohen Vertreter der beiden Länder zu Gesprächen am runden Tisch.
Hail today's summit as a major change for international diplomacy and a huge.
Alles schaute nach
Riyadh. Still in Riyadh, Saudi Arabia, really playing the peacemaker role.
Also mehr internationale Anerkennung kann sich der saudische Herrscher Mohammed bin Salman nicht wünschen. Also ein wirklicher Prestigeerfolg, Anne.
Ja, das ist für Mohammed bin Salman wirklich optimal gelaufen. Also, dass er die wichtigsten Vertreter, die wichtigsten Männer der wahrscheinlich einflussreichsten Nationen der Welt bei sich zu Gast hat, und zwar gleichzeitig. Also der saudische Kronprinz, er ist ja offiziell Kronprinz, aber faktisch der Herrscher von Saudi-Arabien, weil sein Vater, König Salman, der ist alt und krank. Also der Kronprinz hat gute Beziehungen sowohl zu Donald Trump, dem neuen und alten US-Präsidenten, aber auch zum russischen Präsidenten Wladimir Putin. Und das ist besonders bemerkenswert, weil MBS Mohammed bin Salman vor gerade einmal 6 Jahren international weitgehend isoliert war.
Also eben geächtet als Paria erklärt.
Genau. Nach dem Mord an dem Journalisten Jamal Khashoggi war das im saudischen Konsulat in Istanbul 2018. Denn MBS, der soll den Mord persönlich veranlasst haben. Das sind jedenfalls die Erkenntnisse der CIA.
Ja.
Und das ist jetzt schon eine ziemlich erstaunliche Entwicklung. Also in wenigen Jahren vom Paria auf dem internationalen Parkett zum Gastgeber für Vermittlungsgespräche auf höchster Ebene und umworben von den mächtigsten der Welt.
Das ist NZZ Geopolitik. Ich spreche heute mit Auslandredaktorin Anne Almeling über Saudi-Arabien als neue globale Führungsmacht und warum es falsch wäre, den Ölstaat zu unterschätzen. Mein Name Marlin Hüller. Anne, also wenn ich an Saudi-Arabien denke, da habe ich wahrscheinlich wie viele Westler ein ziemlich klischiertes Bild im Kopf. Aber eins ist ziemlich sicher kein Klischee, nämlich dass das Land unermesslich reich ist, dank des Erdöls, und das gibt dem Golfstaat sehr, sehr viel Macht in die Hand.
Ja, Saudi-Arabien gehört zu den 20 reichsten Ländern der Welt. Vor allem aber ist es der weltweit größte Erdölexporteur und hat auch noch jede Menge Reserven. Und weil das Land so reich ist an Bodenschätzen, konnte Saudi-Arabien in den vergangenen Jahrzehnten ziemlich viel Geld machen in vergleichbar kurzer Zeit. Saudi-Arabien ist ja eine absolute Monarchie. Lange war der König eine Art Übervater, der für seine Untertanen gesorgt hat. Und dafür war ihm dann aber ihre Gefolgschaft sicher. Und mit MBS hat nun die nächste Generation das Heft in der Hand, also ein Enkel des Staatsgründers. Der hat allerdings erstmal alle seine Konkurrenten aus dem Weg geräumt und dafür gesorgt, dass ihm niemand in die Quere kommt, auch nicht aus seiner eigenen Familie.
Also der ist ziemlich umtriebig, aber eben auch hat so ein bisschen einen Ruf, skrupellos zu sein.
Genau, er zieht die Strippen und das macht er vor allem selbst oder sorgt dafür, dass andere es in seinem Sinne machen. Allerdings hat sich gleichzeitig unter seiner Herrschaft Saudi-Arabien auch etwas geöffnet, aber nicht politisch, sondern nur gesellschaftlich. Also das heißt, die Saudis dürfen jetzt Konzerte besuchen und ins Kino gehen, die Frauen dürfen Auto fahren und aufs Kopftuch verzichten. Aber politisch herrscht jetzt unter MBS noch weniger Spielraum als unter seinen Vorgängern.
Das klingt ein bisschen nach Zuckerbrot und Peitsche.
Ja, das kann man so nennen. Also der Kronprinz also versucht Stärke zu signalisieren, innenpolitisch, aber, und das ist interessant, auch global. Also er will sein Königreich modernisieren, um es für die Zukunft zu rüsten. Und dafür nutzt er die immensen finanziellen Reserven, über die das Königreich Saudi-Arabien tatsächlich verfügt.
Wobei Mohammed bin Salman ja als einer der ersten realisiert hat, auf die Ölvorkommen allein darf er sich nicht verlassen. Und deswegen versucht er, seit er das Sagen hat, in Saudi-Arabien sein Land wirtschaftlich zu verändern und ihm breiter aufzustellen.
Mhm. Er hat ein großes Ziel. Das ist die Vision 2030, die Vision 2030. Das ist eine Strategie, die hat er im Jahr 2016 ausgerufen. Mhm. Und ein Bereich ist Tourismus. Da hat er sich so ein bisschen die Vereinigten Arabischen Emirate als Vorbild genommen, mit Dubai als Anziehungspunkt für Menschen, Touristen aus aller Welt.
Ja.
Und Saudi-Arabien hat da ja auch einiges zu bieten mit seiner Wüste, mit Sehenswürdigkeiten, auch an der wunderschönen Küste, aber auch mit seinen heiligen Städten Mekka und Medina. Mhm. Das sind ja sozusagen die wichtigsten Ziele für Pilgerreisende aus aller Welt. Und damit macht Saudi-Arabien jetzt schon oder in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten schon einiges an Geld auch.
Okay, aber das klingt noch nicht so ganz nach dem modernen, modernisierten Saudi-Arabien in meinen Ohren. Ich habe da eher noch die Bilder von diesen Gigaprojekten im Kopf. Also da gibt es auch diese futuristischen Städte, die irgendwie CO2-frei funktionieren sollen, die so aus dem Wüstensand gestampft werden mit unglaublich viel Geld und unglaublich viel Power. Auch das Herzensprojekt von Bin Salman, oder?
Genau, da entsteht jetzt einiges im Moment und besonders viel Aufmerksamkeit bekommt das Projekt NEOM. Mhm. NEOM ist sozusagen der Name von einer futuristischen Stadt, komplett CO2-frei. Das ist zumindest der Plan. Und diese Stadt, die soll Menschen aus der ganzen Welt anziehen, damit sie dort in den verschiedensten Branchen arbeiten. Also künstliche Intelligenz wäre so eine Branche oder Robotik, Forschung aller Art.
Mhm.
Und das ist ein unglaublich ambitioniertes Projekt. Ursprünglich wurden 500 Milliarden US-Dollar Investitionen angekündigt, die da reinfließen wollen. Aber wie das so ist, das hat auch seine Tücken. Also jedenfalls scheint der Bau gerade etwas zu stocken, vielleicht auch wegen der etwas zu ambitionierten Pläne.
Mhm.
Aber es gehört eben auch zur saudischen Politik, dass man darüber nicht so offen spricht.
Oder eben man holt sich einfach das Know-how aus aller Welt oder kauft sich das ein und holt das ins Land, um die Probleme so zu lösen.
Das macht Saudi-Arabien bereits ganz geschickt, dass es wirklich Experten aus Asien, aus Europa, aus den USA anzieht. Aber langfristig will man natürlich nicht nur Experten anziehen, sondern vor allem ausländische Investoren. Und dafür organisieren die Saudis regelmäßig internationale Konferenzen in Riad, auch immer wieder zu künstlicher Intelligenz, aber auch zum Beispiel zum Klimawandel oder zu innovativem Lernen oder Nuklearmedizin und sogar zu Feminismus. Also, ja genau, und da merkt man schon, sie wollen eigentlich in allen Bereichen ganz vorne mit dabei sein, auch wenn es für unsere Ohren erstmal absurd klingt. Und wenn dann aber die ganz Wichtigen aus der Wirtschaft und aus der Forschung auch anreisen, dann werden die selten enttäuscht, jedenfalls was das Ambiente betrifft. Also,
okay, heißt?
Ja, Saudi-Arabien hat ja einiges zu bieten, zum Beispiel das König Abdulaziz Kongresszentrum. Das ist so eine Art Fantasiepalast am Rande von Riad mit riesigen Leuchtern aus Kristall und genauso großen Videowänden. Und dort berät man sich dann zu energiepolitischen Fragen oder zur Rolle von künstlicher Intelligenz bei einem arabischen Café und einer Dattel oder mehreren und alles glitzert und funkelt und strahlt.
Okay, also ich verstehe da viel Schein auch. Es ist natürlich ein Ausüben von Softpower, das Saudi-Arabien da spielt. Und das alles gehört zum Plan von Mohammed bin Salman, also seinem Plan B, eben um etwas unabhängiger zu werden von den Öleinnahmen. Und trotzdem, das klingt nach Transformation, aber nicht nach Reformen.
Also das sind schon Reformen, zumindest wirtschaftlicher Art. Also MBS stellt die Wirtschaft ganz klar auf eine breitere Basis.
Mhm.
Und in den vergangenen Jahren hat er auch für eine Öffnung der Gesellschaft gesorgt.
Mhm. Du warst ja selber in Saudi-Arabien schon zu Besuch. Wie hast du das erlebt, diese Öffnung?
Also ich war zweimal in Saudi-Arabien und habe ein Land erlebt, das eigentlich auch voller Gegensätze ist. Also da sieht man so ein bisschen, wie Tradition und Moderne aufeinander trifft.
Mhm.
In der Hafenstadt Jeddah zum Beispiel am Roten Meer, da war ich vor 3 Jahren und konnte mich ganz normal bewegen, ohne Kopftuch, allein im Taxi oder Uber. Das war überhaupt kein Thema. Und das ist ja eigentlich auch nur deshalb erwähnenswert, weil das eben noch vor wenigen Jahren ganz anders war. Also da war einfach klar, dass quasi jede Frau in der Öffentlichkeit in Saudi-Arabien ein Kopftuch tragen musste oder auch den Gesichtsschleier. Und die Religionspolizei hat dafür gesorgt, dass da eben auch keiner aus der Reihe getanzt ist. Und das ist eine Vorschrift gewesen. Das ist aber auch ein Stück weit kulturelle Tradition. Also im Osten von Saudi-Arabien, in der Nähe des Persischen Golfs, da gibt es Städte, in denen die Frauen heute noch ausnahmslos Abaya, also den langen schwarzen Mantel, Kopftuch und Gesichtsschleier tragen. Mhm. Und da sieht man dann erstmal, wie konservativ die Gesellschaft teilweise heute noch ist, wo es nicht mehr Vorschrift ist, diese Kleidertradition, und wie konservativ sie früher war. Das kann man sich da gut vorstellen.
Okay. Aber ich frage mich doch, wenn wir jetzt über die Rolle Saudi-Arabiens auch als neue geopolitische Player oder Superpower sprechen, ob das nicht auch ein Hindernis ist, dieses Bild, also auch beim Ausüben von Softpower.
Ja, es gehört zu Saudi-Arabien, aber zu Saudi-Arabien gehört natürlich auch eine sehr junge Bevölkerung, die sportbegeistert ist, die fußballbegeistert ist, und die hatte vorher wenig Möglichkeiten, ihren Interessen nachzugehen. Und dafür sorgt MBS jetzt verstärkt. Er sorgt im Prinzip dafür, dass Dinge, die früher verboten waren, heute gerade jungen Menschen zugänglich gemacht werden. Und die Verantwortlichen für die Sportpolitik zum Beispiel, die lassen ja keine Gelegenheit aus, Superstars wie Ronaldo oder Neymar,
Benzema,
ja, aus aller Welt, ja, einzukaufen für saudische Clubs für absurd hohe Summen, die sich sonst kein Club auf der Welt leisten kann oder leisten will.
Mhm. Und das gilt ja nicht nur für Fußball, sondern auch für Tennis, Golfturniere oder Boxen.
Genau,
ja.
Damit versucht Saudi-Arabien, sich ein modernes Image auch zu geben und der Bevölkerung auch etwas zu bieten. Aber gleichzeitig setzt es sich damit dem Vorwurf des Sportswashing aus. Also dem Land wird vorgeworfen, mit Hunderten von Sponsoringverträgen, mit immensen Summen an Geld innerhalb und auch außerhalb von Saudi-Arabien die Sportwelt sozusagen in Geiselhaft zu nehmen.
Aber das hat schon was, oder?
Ja, das hat vor allem eine Strategie. Also sich mit Megasport-Events und Stars aus aller Welt die Sympathie der Fans zu erkaufen, das eigene Image aufzupolieren. Und jetzt steht ja fest, dass Saudi-Arabien die WM 2034 austragen wird. Also da kommt uns schon ein bisschen was bekannt vor.
Dear friends, the essence of football is its unpredictability.
Da gab es ja auch diese bizarre Pressekonferenz. Ich erinnere mich, als Gianni Infantino virtuell bekannt gab, dass eben die WM an Saudi-Arabien verliehen wird.
The host of the FIFA World Cup 2034 will be Saudi Arabia.
Und geklatscht wurde da von den Monitoren. Das war sehr, sehr eigenartig.
Mabruk to everyone.
Ja, und Begeisterung hört sich tatsächlich anders an. Also im Headquarter, aber auch später in den Medien. Also da war einfach klar, das ist eine hoch umstrittene Entscheidung. Mhm. Auch weil das Land der einzige Bewerber war überhaupt für diese WM. Und es gab natürlich auch und vor allem lautstarke Kritik an der Missachtung von Menschenrechten in Saudi-Arabien.
Mhm. Also ich verstehe, Bin Salman setzt im Zuge seines Umbaus eben auch auf Softpower, über Sportwashing oder eben die intensive Förderung von Spitzenforschung und Innovation. Aber dann gibt es eben da noch das Öl. Das ist das Hardpower-Instrument, das Saudi-Arabien wirklich ganz, ganz geschickt auch nutzt, um seinen Einfluss auszubauen. Aktuell, wir sehen es ja auch jetzt gerade mit den Vermittlungsgesprächen zwischen den Supermächten USA und Russland, da tritt der einstige Paria immer selbstbewusster auf, hat man den Eindruck.
Ja, und die Saudis haben ja traditionell enge Beziehungen zu den USA, also da brauchen sie sich nicht zurückzuhalten oder dergleichen. Die Amerikaner haben den Saudis in den vergangenen Jahrzehnten Sicherheit garantiert und sich im Gegenzug auf eine zuverlässige Ölproduktion verlassen können. Und in den vergangenen Jahren hat sich an dieser Bindung jetzt ein bisschen was verändert. Mhm. Denn die Saudis, die verfolgen mittlerweile eine Außenpolitik, die unabhängiger ist von den USA als sie das früher war.
Was ist passiert?
Da gibt es sozusagen einen Wendepunkt. Also 2019 wurden saudische Ölanlagen von Iran angegriffen. Mhm. Und die USA haben dann aber auf einen Gegenschlag gegen Iran verzichtet. Und das war der Moment, in dem sich Riad nicht länger auf die Sicherheitsgarantien der USA verlassen wollte.
Also fühlten sich im Stich gelassen eigentlich.
Das kann man so sagen. Oder haben einfach das Gefühl gehabt, da wird jetzt nicht in unserem Interesse gehandelt. Ja. Und dann haben sie sich ein bisschen anders orientiert. Also, denn dieser Angriff aus Iran, der hatte Saudi-Arabien deutlich gemacht, wie verwundbar das Königreich eigentlich ist als größter Erdölexporteur.
Ja. Aber unabhängiger bedeutet für Bin Salman offenbar auch skrupelloser, wenn er bereit ist, mit dem kriegstreibenden Russland zusammenzuarbeiten.
Ja, wobei das Verhältnis zu Russland schon eine lange Geschichte hat. Also die beiden Länder sind ja gezwungen, sozusagen in der OPEC Plus zusammenzuarbeiten und miteinander zu diskutieren. Das ist ja das Forum der Organisation erdölfördernder Länder. Und Riad weiß es in dieser Situation dann eigentlich sehr gut zu vermeiden, Moskau direkt vor den Kopf zu stoßen. Also sowohl in der Energiepolitik, aber auch mit Blick auf den Ukraine-Krieg. Da hat es auch immer wieder geschafft zu vermeiden, Stellung zu beziehen oder sich zu entscheiden zwischen der Position der USA oder Russlands.
Das zahlt sich auch aus, wie wir jetzt sehen.
Das zahlt sich aus. Putin hat MBS auch persönlich besucht in Riad 2023. Mhm. Das war eine seiner wenigen Reisen außerhalb von Russland seit Beginn des Krieges gegen die Ukraine.
Ja.
Und dieses persönlich gute Verhältnis zwischen Putin und MBS, das trägt sicherlich auch bei zur Zusammenarbeit auf politischer Ebene. Ein Beispiel dafür ist die Ukraine-Konferenz auf dem Birkenstock im vergangenen Sommer. Da haben die Saudis es dann abgelehnt, die Abschlusserklärung zu unterzeichnen. Und sie haben gefordert, Russland in den Friedensprozess einzubeziehen. Das dürfte ja ganz im Sinne von Moskau gewesen sein.
Die ja nicht da waren, nicht eingeladen waren. Auf dieser Linie ist auch US-Präsident Donald Trump. Er hat ja angestoßen, dass die Gespräche zur Beendigung des Ukraine-Kriegs in Riad stattfinden. Und so macht auch die Ortswahl Sinn, oder für diese Gespräche in Saudi-Arabien.
Ja, diese Ortswahl ist sozusagen das Ergebnis der Außenpolitik des saudischen Kronprinzen, der es eben immer vermieden hat, Stellung zu beziehen beziehungsweise sich eindeutig zu positionieren auf der einen oder auf der anderen Seite. Mhm. Und hinzu kommt, dass Trump in Saudi-Arabien den wichtigsten Player im Nahen Osten sieht, abgesehen natürlich von Israel.
Ja, und da haben wir eben diesen unglaublichen Wandel unter der Präsidentschaft Bidens, war Saudi-Arabien noch Paria-Staat.
Zumindest anfangs, genau.
Anfangs. Und unter Trump eben da schon in der ersten Amtszeit hatte er einen sehr, sehr guten Draht zu Mohammed bin Salman. Es gab gegenseitige Besuche. Trump fand stets lobende Worte.
Thank you very much, everybody. It's a great honor to have the Crown Prince with us. Saudi Arabia has been a very great friend.
Ja, und es gab da diesen Moment, als Trump bin Salman zu Besuch hatte in Washington und neben ihm sitzend mit einer Tafel in der Hand vorrechnet, was die Saudis alles von den USA kauften.
$533 million.
Und witzelt dann eben über den Reichtum der Saudis. Da war er doch eigentlich immer recht transparent, worum es ihm geht.
Ja, um saudische Investitionen in den USA, wie er hier sagt, und auch um den Verkauf von amerikanischen Rüstungsgütern nach Saudi-Arabien.
And that's for various artillery.
Und das hat beides recht gut funktioniert. Kein Wunder also, dass Trump auch nach seinem zweiten Amtsantritt sein erstes Telefongespräch mit MBS geführt hat, also als erstem ausländischen Staatschef.
Ja, das ist eine Ehre.
Das ist sicherlich eine Ehre und zeigt einfach, wie eng die beiden verbunden sind. Trump konnte ja auch gleich verkünden, dass die saudi-arabischen Investitionen in den USA innerhalb von seiner zweiten Amtszeit auf $600 Milliarden ausgebaut werden sollen. Und das hat er natürlich mit Genuss getan, das öffentlich verkündet.
Saudi-Arabia just said that they're going to invest at least $600 billion. This is because of the election, by the way. And I believe they'll make it a trillion. I'm going to ask them to make it $1 trillion. What the hell? The money means nothing to them.
Und das ist auch gar nicht so unwahrscheinlich. Er hat ja auf jeden Fall gute Kontakte nach Riad, auch auf persönlicher oder persönlicher Geschäftsebene. Denn Jared Kushner, das ist ja sein Schwiegersohn und sein ehemaliger Chefberater, der hat ein Investmentunternehmen gegründet und das wird zu einem Großteil durch saudisches Kapital finanziert.
Okay. Trump streichelt Bin Salmans Ego, kann man sagen. Bei diesen Auftritten sieht man das ein bisschen. Auch bei seinem ersten Auftritt am WEF, da war er zugeschaltet.
Well, thank you very much, Klaus, and hello to everyone in beautiful Davos.
Und nannte Mohammed Bin Salman einen fantastischen Typen. Was will er denn ganz konkret, abgesehen von den Investitionen, die du erwähnt hast?
Er träumt offenbar auch davon, sowas wie ein Friedensstifter für den Nahen Osten zu werden und dafür dann eben aber auch Anerkennung zu bekommen. Mhm. In Form des Friedensnobelpreises zum Beispiel. Genau.
Munkelt man. Ne?
Und sein Plan scheint zu sein, eine Annäherung zwischen Israel und Saudi-Arabien. Davon verspricht sich Trump nämlich enorme wirtschaftliche Vorteile, gerade auch mit Blick auf den Konkurrenten China. Und so ein Deal würde Trump in jedem Fall gut gefallen, also eine Annäherung, eine Normalisierung zwischen Saudi-Arabien und Israel.
Mhm. Gut, aber das hat Trump schon in seiner ersten Amtszeit versucht, ist aber gescheitert damit. Und ich stelle mir vor, nach dem 7. Oktober und dem Krieg in Gaza dürfte das kaum einfacher geworden sein, also die Saudis zu einer Normalisierung mit Israel zu bewegen.
Nee, im Gegenteil. Also der saudische Herrscher, der versteht sich ja als Hüter der heiligen Stätten des Islams, ja. Mekka und Medina. Und hat sich in den vergangenen Jahren verpflichtet gefühlt, sich auch für die Sache der Palästinenser einzusetzen. Übrigens auch, um sich nicht unglaubwürdig zu machen vor der eigenen Bevölkerung. Denn die solidarisiert sich ganz stark mit den Palästinensern. Und seit Beginn des Gazakrieges hat Saudi-Arabien seine Position immer wieder bekräftigt. Eine Normalisierung der Beziehungen zu Israel kommt für Mohammed bin Salman nicht in Frage, wenn es nicht wirklich auch eine Perspektive für einen Palästinenserstaat gibt.
Mhm. Gut, aber dann kam Trump ja noch mit seinem abenteuerlichen Gaza-Plan, dem Vorschlag, die 2 Millionen Menschen umzusiedeln nach Jordanien und Ägypten. Was macht denn MBS damit? Ich meine, damit ist ein Palästinenserstaat, wäre ein Palästinenserstaat am Tisch.
MBS lehnt diesen Vorschlag kategorisch ab. Außerdem ist ja natürlich auch völlig unklar, ob Trumps Gaza-Plan überhaupt umgesetzt werden könnte. Also die zwangsweise Umsiedlung der Palästinenser ist völkerrechtswidrig und trotzdem bringt es Bin Salman in eine unangenehme Situation, weil er auch unter amerikanischem Druck steht.
Eben, also ich meine, der ist ja auch, die Saudis sind ja auch abhängig von den USA, also wenn es zum Beispiel um die Sicherheit geht am Golf oder die Wirtschafts- und Verteidigungskooperationen stehen da auf dem Spiel, kann MBS denn überhaupt Nein sagen? Also wenn Trump das fordert, dass er da diese Normalisierung vorantreibt?
MBS ist durchaus dafür, sich Israel anzunähern, aus wirtschaftlichen Gründen, aus sicherheitspolitischen Gründen. Aber diese Frage nach der Zukunft der Palästinenser, die treibt ihn um. Vielleicht gar nicht ihn persönlich so sehr, aber er weiß, dass er da auf seine Bevölkerung Rücksicht nehmen muss. Und ich kann mir vorstellen, dass sich die beiden, also Trump und MBS, vielleicht sogar annähern in ihren Positionen, dass sie sich möglicherweise auf eine Vision einigen, zum Beispiel einen saudisch finanzierten Wiederaufbau des Gazastreifens, in dem dann die Hamas machtlos ist, die Palästinenser aber bleiben dürfen. Mhm. Ob das allerdings glücken würde, das steht nochmal auf einem ganz anderen Blatt.
Mhm. Also die Administration Trump, die wünscht sich Stabilität im Nahen Osten, hast du vorhin auch gesagt, wünscht sich da auch die Möglichkeit, sich ein bisschen zurückzuziehen und die Saudis eigentlich da vorzuschieben, dass die da vielleicht das Zepter ein bisschen mehr in die Hand nehmen. Syrien ist vielleicht auch ein ganz gutes Beispiel, weil da ein Machtvakuum entstanden ist nach dem Sturz des Langzeitherrschers Bashar al-Assad. Erkennt man da jetzt sowas wie eben diesen Anspruch, eine Führungsrolle zu übernehmen der Saudis, wenn es um Syrien geht?
Das ist noch unklar, das lässt sich noch nicht ohne weiteres erkennen, aber was deutlich wird im Moment ist, dass der neue syrische Machthaber, der Übergangspräsident Ahmed Ashara, durchaus seine Fühler ausstreckt, auch nach Saudi-Arabien. Er hat zum Beispiel sein erstes großes Interview im Fernsehen dem saudisch finanzierten Sender Al Arabiya gegeben.
Nicht Al Jazeera.
Nicht Al Jazeera, nicht dem katarisch finanzierten Sender. Das könnte schon mal ein kleines Zeichen dafür sein, dass er auf Unterstützung aus Saudi-Arabien hofft.
Aber er hat auch seine erste Auslandreise, der Al-Shara, nach Riad unternommen.
Das hat er auch gemacht. Er hat dabei auch betont, wie stark seine Bindung an Saudi-Arabien ist, weil er dort ja teilweise aufgewachsen ist. Mhm. Insofern ist das syrische Interesse an Saudi-Arabien sicherlich groß, zumindest was die Finanzen betrifft. Auch inwieweit sich Saudi-Arabien da engagieren will, da ist ja noch viel in Bewegung in Syrien. Ob es dann auch so eine enge politische Bindung geben wird, das müssen wir erst noch abwarten.
Okay. Und was sagt eigentlich Iran dazu? Das würde mich interessieren. Also der Erzrivale von Saudi-Arabien, der jetzt im Moment in Syrien viel Macht verliert oder verloren hat, die Achse des Widerstands massiv geschwächt. Schauen die einfach zu, wie die Saudis da möglicherweise eine Führungsrolle übernehmen?
Also im Moment bleibt Iran nicht viel anderes übrig, als tatsächlich zu beobachten. Das Land ist ja stark geschwächt, weil die Israeli seine wichtigsten Verbündeten im Ausland, also den Hisbollah im Libanon und die Hamas im Gazastreifen, im Prinzip dezimiert hat. Und Iran fehlen die finanziellen Reserven, sich mithilfe von Geld Freunde anderswo zu suchen. Und genau das ist ja eigentlich auch eine Stärke Saudi-Arabiens. Dazu kommt, Saudi-Arabien und Iran haben sich ja durchaus angenähert in den vergangenen Jahren durch Vermittlung Chinas seit 2022. Und Saudi-Arabien hilft auch bei der Vermittlung zwischen den USA und Iran. Und da ist ja eben auch noch nicht ganz klar, wohin die Reise geht. Ob sich die Fronten zwischen den USA und Iran verhärten oder ob es da nicht vielleicht auch noch zu Gesprächen oder zu einer gewissen Entspannung führen kann.
Okay. Aber man kann sagen, Saudi-Arabien, wenn man jetzt ein Fazit zieht, die haben einen erstaunlichen Wandel durchzogen, zu einer anerkannten globalen Superpower eigentlich sich gemausert, durch strategisches Geschick, eine Mischung aus taffer Realpolitik und Softpower. Aber wo führt das jetzt hin?
Schwierige Frage, aber ich denke, vieles deutet darauf hin, dass Saudi-Arabien eher wichtiger wird noch. Einerseits natürlich durch seinen immensen Reichtum und den Einfluss, den es dadurch ausüben kann, aber eben auch durch seine Außenpolitik, durch seine geschickte Positionierung zwischen Russland und den USA auf der einen Seite, aber dann gerade mit Blick auf den Nahen Osten auch mit einer klaren Vorstellung gegenüber den Palästinensern, ob Riad dabei bleiben wird, das ist sicherlich noch eine spannende Frage in der Zukunft. Aber Saudi-Arabien wird definitiv ernst genommen als Player in der Region, aber eben auch weit darüber hinaus. Und klar ist, dass Stabilität und Geld dabei wichtige Währungen sind, wenn es darum geht, sich globalen Einfluss zu sichern. Aber das heißt eben nicht, dass die Freiheiten innerhalb des Landes Saudi-Arabiens für die eigene Bevölkerung irgendwie größer werden. Sprich, diese Stabilität hat auch einen großen Preis.
Ja. Und man kann sagen, in der aktuellen Gemütslage der Welt spielen eben solche moralischen, ethischen Fragen halt leider wirklich auch eine sehr, sehr untergeordnete Rolle aktuell, hat man den Eindruck.
Das ist sicherlich richtig. Und MBS und Putin zum Beispiel verstehen sich sehr gut als Buddies und haben beide keine Probleme mit den Menschenrechtsmissachtungen in ihren eigenen Ländern. Und vielleicht muss man Trump auch dazu zählen.
Ich danke dir, liebe Anne, für deinen Besuch im Studio.
Dankeschön.
Das war NZZ Geopolitik mit Auslandredaktorin Anne Almering. Zur Frage, wie sich Saudi-Arabien vom Paria auf dem internationalen Parkett zur neuen globalen Superpower gemausert hat. Wir freuen uns über Feedbacks und Anregungen an podcast@nzz.ch. Ich bin Marlene Hühler. Macht's gut. Bis bald.